NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, schön, dass ihr bei unserem tierischen Ernährungspodcast wieder mit dabei seid. Ich bin Dr. Julia Fritz, Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik. Sodbrennen kennen viele Menschen aus eigener Erfahrung. Unangenehmes Brennen hinter dem Brustbein, saures Aufstoßen und Magenschmerzen. Und auch unsere Haustiere können unter Sodbrennen leiden. Die Anzeichen sind oft leider unspezifisch und können auch mit anderen Grunderkrankungen zusammenhängen. Schmatzen, häufiges Lecken, Grasfressen, Übelkeit oder Erbrechen, das können alles Hinweise darauf sein, dass mit dem Magen etwas nicht stimmt. Doch wodurch entsteht Sodbrennen überhaupt? Welche Rolle spielt die Ernährung dabei? Medikamente gegebenenfalls, Stress oder auch Grunderkrankungen? Ihr habt uns dazu wieder jede Menge interessanter Fragen gestellt, mit denen mir Fachjournalistin Manuela Bauer schon zuwinkt. Hallo, liebe Manu.
Hallo, liebe Julia. Ja, wenn ihr so ein bisschen Säuseln im Hintergrund hört oder wie soll man sagen?
Kein Hund mit Sodbrennen, es ist nur ein Ventilator.
Es ist ein wunderbarer Kühlturm, der uns hier irgendwie rettet bei gefühlten 40 Grad heute. Ja, also genau. Ne, nur damit ihr Bescheid wisst, was da so.
Aber wenn wir schon bei Hitze sind, zurück zum Sodbrennen, oder?
Ah ja, das Brennen, ja, okay. Du, ich habe gar keine Katzenfrage dabei heute. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Katzen kein Sodbrennen haben können.
Aber selten. Also wir haben Sodbrennen, also oder Tiere mit diesen Symptomen haben wir ja echt an der Tagesordnung bei uns. Hunde, Katzen können wir, glaube ich, in einer Hand abzählen. Also das ist wirklich selten. Also haben wir wahrscheinlich auch Hundefragen heute nur.
Wir haben nur Hundefragen.
Okay, ein Hunde-Podcast. Liegt wahrscheinlich
auch daran, dass Reflux bei Hunden wissenschaftlich öfters untersucht wird. Jetzt habe ich gesagt Reflux. Jetzt würde ich dich gleich mal fragen, was genau ist denn Sodbrennen bzw. Reflux und warum werden Sodbrennen und Reflux oft synonym verwendet, aber es ist medizinisch ja gar nicht dasselbe.
Jetzt ist mal die Frage, ob du das alles so genau abgetrennt kriegst beim Hund, ja? Weil du hast natürlich nicht die Möglichkeit, deinen Patienten zu fragen, wie fühlt es sich an, wann tritt es auf und
mir
so weiter.
Mir ist so blümmerant.
Ne, das wird schwierig und du kannst natürlich auch diverse diagnostische Untersuchungen machen, bis hin zur Durchleuchtung, also wo das Tier quasi unter einem Röntgen in einem Röntgengerät, wo du aber quasi die Schluckbewegungen siehst, also wo du nicht eine Bildaufnahme machst, sondern eine Videoaufnahme, um zu sehen, ob es Schluckbeschwerden oder Probleme mit Engstellen in der Speiseröhre gibt, die möglicherweise auch dazu führen, Reflux, eigentlich wie der Name sagt, dass etwas zurückfließt, also dass quasi die Magensäure, die normalerweise durch einen Sphinkter, also durch ein Verschluss, ja, von der.
Geht zurück, das ist eigentlich zu normalerweise.
Genau, und
das ist
zu.
Geöffnet.
Und das, genau, und wenn da halt dieser Schließmechanismus nicht richtig funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, ob es eine Entzündung ist oder vernarbtes Gewebe durch eine ehemalige Entzündung oder eine Nervenlähmungsproblematik, dann fließt das zurück und die Magensäure.
In die Speiseröhre.
Dann fließt es in die Speiseröhre, genau, und die Magensäure ist ja, ne, ziemlich eine starke Säure, also ich möchte sie hier nicht auf dem Holztisch haben.
Es, glaube ich, kann auch Galle sein, die zurückfließt,
genau,
oder?
Genau, Galle ist dann sozusagen von etwas weiter hinten noch, ja, weil Galle wird ja in der Leber produziert, das ist dann dieses Nüchtern oder Galle-Erbrechen, da weißt du, das kommt aber von hinten vom Dünndarm schon.
Das riecht bestimmt, das klingt schon so,
ja,
oder?
Ja, okay. Also es ist beides nicht angenehm, aber um das zu unterscheiden, also wenn du jetzt Magensäure hast, die zurückfließt, dann reizt das natürlich die Schleimhaut von der Speiseröhre und das tut natürlich weh und ist unangenehm. Wenn du jetzt Galle hast, was wirklich zurückfließt oder erbrochen wird, das landet, liegt nicht zwingend in der Speiseröhre brach, sage ich jetzt mal. Aber genau, aber sowas dann zu unterscheiden, genau, ist nicht, ja, nicht so trivial, sage ich jetzt mal.
Dann würde ich sagen, dann bleiben wir einfachheitshalber einfach auch weiterhin beim Begriff Sodbrennen, ne?
Okay. Ja, Sodbrennen ist einfach auch dieser Überbegriff für diesen Symptomenkomplex, so würde ich sagen. Also die Anfragen bei uns sind, mein Hund hat Sodbrennen und dann zeigt da einer von den in der Einleitung genannten Symptome und da muss man halt so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, womit das zusammenhängt.
Was können denn die Ursachen sein?
Es kann alles Mögliche sein. Es kann fütterungsbedingt natürlich sein. Das fällt mir als erstes ein, weil das meine Hauptbaustelle ist. Also dass du wirklich eine Futterzusammensetzung hast, die einfach ungünstig ist, ja, die vielleicht die Produktion von Magensäure fördert, Also insbesondere beispielsweise Fleisch würde die Magensäureproduktion mehr fördern, im Gegensatz zu Kartoffeln, die eher etwas puffern, oder auch zu Kohlenhydraten, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, ein typisches Tier, was eine Sodbrennen-Problematik hat, wäre so der gebarfte Hund, sage ich jetzt mal. Weil da hast du viel Eiweiß drin, du hast auch noch viel Fett in der Regel. Wenn du jetzt eine klassische Barfration hast, wo du wirklich nur Fleisch in der Reihen, gegebenenfalls Knochen und eben dann noch ein bisschen Gemüse und Obst vielleicht hast. Mhm. Das ist nicht für jeder Hund gemacht, genau, denn das Fleisch, wie gesagt, das fördert die Magensäureproduktion, der höhere Fettanteil wiederum verzögert die Magenentleerung, dann hast du unter Umständen noch Knochen mit drin, die jetzt auch rein mechanisch Aua machen können. Und vielleicht noch einen empfindlichen Hund, der das einfach nicht so gut verträgt. Also wenn sowas im Vorbericht auftaucht, dann freue ich mich meistens, weil in der Regel das dann mit Kartoffeln heilbar ist, mhm. Ja, dass du in so einem Fall wirklich einen
Oder Hund, Reis auch?
Ja, wir setzen tatsächlich bei solchen Fällen in der Regel meistens Kartoffel als erstes ein, weil die Tiere ja schon mit dieser Symptomatik kommen und einfach Kartoffeln auch so ein bisschen eine puffernde Wirkung haben. Also man kann es auch Kartoffelsaft im Reformhaus kaufen, auch für diese Indikation als Mensch. Ja. Habe ich jetzt beim Tier noch nicht ausprobiert, weil da gibt es andere Mittel, die super gut funktionieren. Aber deswegen sind Kartoffeln da ganz gut. Mhm. Das wäre jetzt eben so die Futter, also so klassisch. Ne? Mhm. Also es gibt auch andere Sachen noch, aber das wäre so ganz klassisch, wenn du einfach einen zu hohen Eiweißanteil hast bei Tieren, die da einfach, ja.
Aber um der Vervollständigung halber, was gibt es noch für Ursachen? Also ich meine, da ist man dann eher vielleicht bei seinem Haustierarzt irgendwie sowas wie Gastritis, ne?
Genau, Magenschleimhautentzündung. Also genau, da hast du ja schon eine Entzündung, wo die Frage ist, woher kommt die jetzt? Ja, also ist das jetzt irgendeine infektiöse Geschichte, was natürlich auch sein kann, irgendwas Falsches gefressen oder wie auch immer auch. Aber ich würde fast sagen, an zweiter Stelle steht das Thema Stress.
Wirklich?
Also aus meiner Erfahrung, ja, weil wir haben zunehmend auch wirklich die Problematik, dass du eben bei optimierter Fütterung, kriegst du schon ganz gut oft auch in den Griff, aber es gibt auch Patienten, die mit einer guten Fütterung kommen und trotzdem diese Symptome haben, oder Patienten, wo du die Fütterung optimierst und trotzdem nicht alle Symptome wegkriegst. Und wir machen ja die Beratung bei uns fernmündlich, also klar, wir haben auch Zoom, was wir nutzen, dass man sich sieht, aber wir können das Tier jetzt so nicht im Umfeld beobachten. Und allein von der Anamnese, wir fragen natürlich Stressoren ab, kann divers sein, kriegst du schon Hinweise, ob das eher auch in eine Verhaltensstressproblematik hinausläuft als die Fütterung. Und da muss man vielleicht auch nochmal von zweiter Stelle mitarbeiten. Also es ist wirklich wichtig, dass man tatsächlich die Ursache findet und dann auch diese Ursache bekämpft. Weil wenn die Ursache ein Verhaltensproblem ist, weil das Tier zu viel Stress hat, klassisch wäre auch ein Auslandstierschutzhund, ja, der weder Autofahren noch Kinderwegen kennt, sage ich jetzt mal, und permanent gestresst ist, da bringt es nichts, ihm das tollste, teuerste Futter zu geben, wenn das nicht angegangen wird. Und umgekehrt natürlich genauso wenig. Ja? Wenn du einen Hund hast, dem es einfach nicht gut geht, weil er sein Futter ihm nicht bekommt, dann bringt das auch nichts, wenn du da irgendwie Beruhigungssnacks oder Baldrian oder so, sage ich jetzt mal salopp, geben würdest. Aber natürlich muss man auch als erstes mal eine klinische Untersuchung machen. Also ich würde immer raten, bei Auffälligkeiten und auch einer Regelmäßigkeit, dass ein Hund mal rülpst, so what, ja, ich meine, das macht jeder. Oder irgendwie, ich habe hier ein Getränk mit Kohlensäure, ich traue heute mal.
Also erstmal eine Untersuchung beim Tierarzt.
Ja, genau, du musst es halt abklären, damit nicht, weil wenn da eine Grunderkrankung oder irgendwas dahinter steht, was Größeres, dann musst du es natürlich wieder ganz anders angehen. So, ne, also so, das ist schon wichtig. Und dadurch, dass die Sachen so ein bisschen überlappend sind, macht es auch Sinn, strukturiert vorzugehen. Ich würde erstmal den Haustierarzt für eine normale Untersuchung. So, der kann auch gucken, wo tut es wirklich weh, das Tier untersuchen. Dann wäre halt die Frage, wirklich die Fütterung zu überprüfen. Das würde ich eigentlich auch grundsätzlich immer machen. Und das nächste wäre halt dann das Thema Verhalten.
Ja. Und ich habe gelesen, oder beziehungsweise gelesen bei den Hörerfragen, es kommt nämlich auch noch, ich greife ein bisschen voraus.
Okay.
Medikamente können auch Sodbrennen hervorrufen, ne?
Ist nicht auszuschließen, dass das auch mit Begleiterscheinungen sind.
Okay, dann wollen wir mal anfangen und sehen, welche Ursachen bei den Tieren unserer Hörerinnen auftreten. Hörerinnen. Ist kein Mann dabei heute.
Wirklich, keine Katze und kein Mann. Nein? Na dann, eine Frauenrunde, sehr schön.
Bei Vanessa bzw. ihrem Hund Peppino gab es wohl einen anderen Auslöser, vermutet sie zumindest.
Peppino klingt jetzt männlich.
Stimmt, ja, der Hund ist männlich.
Okay, wir lassen es offen.
Gut. Hallo, liebes Napfcheck-Team. Mhm. Seit einer heftigen Reaktion auf eine Wurmkur. Mhm. Im März, also vor circa 5 Monaten, mhm. leidet unser Jack Russell Peppino 15 immer wieder mal an Erbrechen. Mhm. Tageszeit unabhängig, oft morgens nüchtern sogar. So mit breitem Kot, mit Schleim. Mhm. Mit der Umstellung auf Pferdefleisch und einem täglichen Probiotikum mhm. und eurem Magenwohl als mhm. Bettupferl. Mhm.
Lieb. Eine Mischung aus Haferflocken, aha. genau. Mhm.
Fahren wir aktuell sehr gut. Dennoch gibt es trotz strikter Routine immer wieder Rückschläge. Kotuntersuchungen mhm. und Laborwerte wiederholt unauffällig. Okay. Meine Fragen sind, warum kommt es bei völlig gleicher Fütterung und Routine phasenweise trotzdem immer wieder zu Erbrechen?
Wahrscheinlich, weil es mit der Fütterung nichts zu tun hat.
Okay.
Also ich gehe mal kurz auf den Vorbericht ein. Was mhm. mir hier gleich ins Auge fällt, ist das Alter vom mhm. Tier. Der ist schon 15. Mhm. Da kann ich jetzt wiederum durch mein Telefon nicht beurteilen, wie der Zahnstatus ist von dem 15-jährigen Jack Russell. Der kann gut sein oder auch schlecht sein, aber das wäre etwas, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss, weil auch Tiere mit Zahnproblemen, und es kommt bei alten Tieren einfach oft vor, weil auch tatsächlich viele ein bisschen Sorge haben, die Tiere in eine professionelle Zahnreinigung, die eine Narkose impliziert, zu geben, ja, aber Zahnschmerzen sollte keiner haben, dann fangen die auch an zu schmatzen. Tatsächlich.
Das kommt schon in Ihre nächsten Frage. Ich glaube, da bist du auf der richtigen Spur.
Okay.
Da schreibt sie, gelegentliches Schmatzen nach dem Fressen ist es bereits ein Zeichen für saures Aufstoßen bzw. Sodbrennen. Also das passt
okay.
schon zusammen.
Ja, also es muss, genau. Das Ding ist auch immer, wie interpretiere ich das? Also was ich hier auch wissen würde wollen, ist, wie das Tier frisst. Frisst es vom Boden, frisst es erhöht? Das probieren wir bei unseren Patienten auch immer mal wieder aus und manchmal hilft das. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, warum auch immer. Jetzt bei einem älteren Hund könnte ich mir auch einen Grund vorstellen, wenn die zum Beispiel Arthrose haben in der Wirbelsäule oder im Hals. Ja, und dann fressen die letztlich irgendwie, kriege auch schon wieder Nacken, wenn ich nur davon rede, dann fressen die halt auch mit einem gewissen Schmerz. Und wie zeigen Hunde jetzt Symptome? Die stöhnen jetzt nicht unbedingt, ne? Aber auch gerade, eben, das kann Schmatzen sein, das muss noch nicht zwingend saures Aufstoßen oder Sodbrennen sein. Und natürlich, wenn das Tier, also wie frisst es, ja, schluckt es Luft ab beim Fressen, frisst es hastig, kriegt es das überhaupt gescheit gefressen, geschluckt, hat er überhaupt noch Zähne im Maul, ja, all solche Sachen.
Wir hoffen, weil es für Peppino.
Gerade ein Aufstoßen mhm. nach dem Fressen, was ist das? Das ist Luft, die im Magen ist, die sich auf den kürzesten Weg, und Luft entweicht nach oben, wie wir wissen, sich seinen Weg wieder nach außen bahnt, mhm. sozusagen. Das heißt, einfach nur ein Aufstoßen. Ich habe schon gesagt, ich habe hier mein kohlensäurehaltiges Getränk. Nein, ich werde nicht aufstoßen, aber es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, wenn du Luft im Bauch hast. Mhm. Und das kann natürlich auch bei Hunden leicht passieren, wenn die super hastig fressen oder, dass die einfach Luft mit abschlucken und die sich entleert. Deswegen finde ich so ein Aufstoßen nach dem Fressen relativ unspektakulär, aber wir haben auch Patienten, und man kennt es auch, dass aus dieser Problematik tatsächlich auch schon ein größeres Problem aufgebaut wird, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man da die richtigen Leute, die richtigen Fragen stellt. Jemand, der das auch beurteilen kann, ist es schmerzhaft oder nicht?
Mhm. Ja, genau. Jetzt hat sie noch eine Frage. Sie schreibt Magen-Darm-Achse. Kann das Sodbrennen direkt mhm. mit einer Dysbiose der Dickdarmflora zusammenhängen, die sich durch den Schleimkot zeigt?
Okay, sind wir auf dem Interpretationsweg. Magen-Darm-Achse habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Also da weiß ich jetzt gerade nicht, was gemeint ist. Aber wenn es einfach grundsätzlich um den Zusammenhang Darmflora und Magenproblemen geht, ja, kann das schon sein. Es gibt auch Medikamente. Das ist bekannt, zum Beispiel Omeprazol, das ist ein Säureblocker, den du auch einsetzt bei dieser Problematik, dass das die Darmflora beeinträchtigt. Das wäre dann ein indirekter Effekt. Ja? Also warum kriegt das Tier den Säureblocker? Und mit dem schleimigen Kot, ich meine, der Hund hatte ja eine Wurmkur bekommen vor einigen Monaten, und sie schreibt, er hat es seitdem, kann ich jetzt auch schwer greifen, ob das wirklich Kausalität und Korrelation ist. Und sie hat ja gesagt, dass die Kotuntersuchungen ansonsten okay waren. Da will ich nur den Finger erheben und sagen, dass Kotuntersuchungen leider nicht hundertprozentig zuverlässig sind und schleimiger Kot auch durchaus ein Hinweis auf einen Parasitenbefall sein kann, der wiederum aber nicht zwingend Sodbrennen macht. Also genau. Mhm. Ja, so würde ich es jetzt aufdrehen. Also es fehlen noch ein paar Infos und das Alter, denke ich, spielt hier mit eine Rolle. Also möglicherweise haben wir gar kein Grundproblem, sondern vielleicht etwas, was man auch im Management etwas verbessern kann. Und das Thema Zähne würde ich hier mit einem Fragezeichen auch besetzen, ob das bei dem Peppino alles schick ist. Genau. Und wenn nicht, dann wäre das Zähne meine erste, ja, es wird halt auch einfach oft unterschätzt. Mhm. Deswegen reite ich da so ein bisschen drauf rum.
Du hast ja eingangs schon gesagt, die Ursachen, die können vielfältig sein. Mhm. Die Claudia, eine wirklich treue Hörerin, glaubt, dass ein Medikament an Pudel Tobis Sodbrennen schuld hat. Mhm. Okay. Sie schreibt, mein Hund Tobi ist...
Ja. Der Tobi, okay. Wie alt ist er?
Ist 11,5. Mhm. Ein unkastrierter Mittelpudel, 10,2 Kilo. Mhm. Idealgewicht, schreibt
sehr
sie.
Sehr schön, das mögen wir.
Hat seit Herbst, also circa vor 10 Monaten letzten Jahres, erhöhte Leberwerte. Mhm. Er bekommt jetzt morgens und abends eine 0,5-Tablette Ursochol. Mhm.
Das ist sowas zum Anregen vom Gallenfluss.
Mhm, mhm. Zum Fressen dazu. Er trinkt dazu auch ausreichend Wasser. Er benötigt das Medikament, weil sich die Leberwerte damit verbessern und nach Absetzen sofort wieder erhöhen.
Okay.
Aber leider habe ich das Gefühl, dass er davon Sodbrennen bekommt. Mhm. Und auch der letzte Ultraschall zeigte eine verdickte Magenwand. Mhm. Mhm. Er frisst teilweise Gras und Erde. Und ich gebe ihm jetzt seit 10 Tagen eine Stunde vor den Mahlzeiten eine 0,5 ml Ulmenrindenlösung. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es zwar etwas besser, aber noch nicht wirklich gut ist. Mhm. Haben Sie noch einen Tipp für mich und reicht eine Stunde Abstand zwischen Ulmenrinde und Tablette?
Mhm. Okay, also auch hier bräuchte ich jetzt für eine genauere Bewertung ein paar mehr Infos. Denn wir haben, sie schreibt, sie hat das Gefühl, dass er davon Sodbrennen kommt. Und mich würde jetzt interessieren, warum? Also was ist der ausschlaggebende Punkt, dass sie glaubt, dass der Hund davon jetzt, wo ist der Zusammenhang? Ist es, weil sie die Tablette gibt und danach fängt das Schmatzen an oder weil er es vorher noch nie gemacht hat, aber er hat ja auch eine Leberproblematik, also ne, könnte das nicht auch mit der Lebererkrankung zusammenhängen? Also, aber
diese verdickte Magenwand.
Ja gut, das ist eigentlich auch so ein bisschen Interpretationssache. Ja, das ist halt auch jetzt nicht irgendwie, da hängt ein Etikett dran, ja, das ist auch immer ein bisschen wie derjenige das tatsächlich auch interpretiert, also es ist nicht von der Diagnostik nicht jetzt auf einem sehr hohen Evidenzlevel und ja, haben auch einfach, ja, kommt durchaus mal vor, also ist etwas schwer zu sagen, ob das eine mit dem anderen oder wo es jetzt zusammenhängt. Was mir aber auffällt, und da habe ich definitiv einen Tipp, ist, der Hund ist 10 Kilo, ein halber Milliliter ist wenig. Also das ist ganz, ganz wenig. Ich glaube nicht, dass das ausreichend ist. Wir empfehlen 2 Milliliter, kann auch mehr sein. Letztlich geht es ja darum, dass dieser Schleim die Magenwand auskleidet. Und beim halben Milliliter wäre jetzt, glaube ich, schon rein von der Menge her höchstens ein paar Quadratzentimeter abgedeckt. Und der Magen ist ja auch dehnbar und jetzt nicht so super klein.
Was würdest du geben? Wie viel?
Ja, ich würde auf jeden Fall mal 2 Milliliter probieren.
Ah, okay.
Ja, schon. Kann auch mehr sein. Und eine Stunde vor den Mahlzeiten, ja, ich empfehle, es kommt mal drauf an, halbe Stunde oder auch 10 Minuten vor den Mahlzeiten, weil eine ganze Stunde vor den Mahlzeiten kann auch sein, ist dann schon weg, vor allem wenn es nur einen halben Milliliter ist. Also da würde ich einfach den Abstand verkürzen auf 30 bis 15 Minuten vorher und mehr. Und genau, und ansonsten mit dem Abstand mit den Medikamenten kommt es immer so ein bisschen drauf an, weil das ist meines Wissens nach nicht wissenschaftlich nachgewiesen, dass wirklich ein Einfluss besteht. Ja, also
mit der
Zeit. Wenn du Ulmenrinde gibst, dass tatsächlich ein Absorptionsproblem besteht. Ja, das ist eine Vermutung. So, natürlich im Zweifel, ja, geht man den sicheren Weg. Und ich würde jetzt bei Medikamenten, wo du wirklich auch darauf angewiesen bist, dass da echt ein konkreter Spiegel aufrechterhalten wird, also insbesondere bei Epileptikern beispielsweise, wo es wirklich darum geht, einen Anfall zu verhindern, bei einem ausreichend hohen Wirkspiegel, da würde ich auf Nummer sicher gehen, wenn die Anfallskontrolle nicht zufriedenstellend ist. Sonst, wenn das alles funktioniert, würde ich auch nichts ändern. Das heißt, ob jetzt bei dem Urso Kohl zwingend so ein langer Abstand eingehalten werden muss, fraglich. Ja, müsste man vielleicht ausprobieren. Aber genau, also weißt du, es ist dann, wenn, dann passe ich hier auf, darauf, darauf, darauf und am Ende kann dann die Ulmenrinde gar nicht ihre wunderbare Haftigkeit entfalten, weil sie falsch angewendet wurde. Ich hatte mal einen total abgefahrenen Fall, fällt mir jetzt gerade ein, muss ich kurz erzählen, es war ein Irish Setter und der war schon dramatisch, fast kurz vorm Einschläfern, ja, weil der ist nicht mehr zur Ruhe gekommen, der ist nachts rumgelaufen und die Besitzer, das war ein älteres Ehepaar, die waren nervlich am Ende, weil die nicht mehr schlafen konnten. Ich hatte damals, mein Kind war klein, also ich konnte Schlafmangel sehr gut nachvollziehen. Und die haben alles probiert und er hatte auch noch andere gesundheitliche Baustellen, deswegen stand tatsächlich auch Euthanasie im Raum. Und dann haben wir verschiedene Sachen probiert über die Ernährung, habe dann immer so einen Stufenplan, das erste hat nicht funktioniert, das zweite war, das war dann einfach Mahlzeiten nachts, das hat nicht geholfen und das zweite war dann die Ulmenrinde. Und dann hat sie die probiert und schreibt mir, kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, ist schlagartig was weg. Ja, er hat sogar wieder Mäuselöcher ausgebuddelt, ohne dass ihm das hochgelaufen ist. Und weißt du, was das Ding war? Sie hatte Ulmenrinde daheim, das ist ja so ein Pulver, und sie hat es aber nicht eingeweicht. Sie hat das Pulver zum Futter getan und dann hilft es nicht, weil es geht um den Schleim. Das ist wie bei Leinsamen auch. Du willst diesen Schleim haben, der diesen Schutz macht.
Im Magen.
Genau. Mhm. Und das ist wirklich so ein Glibber. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst aus der Kindheit, diese Glibbermasse, irgendwie so ähnlich ist es. Du kannst es auch unterschiedlich verdicken, verdünnen. Ja, also kannst du eigentlich auch nicht wahnsinnig viel falsch machen. Es kommt ja aus dem Humanbereich und man hat das so wie so eine Teelösung getrunken bei Halsschmerzen. Weil das bei Halsschmerzen den Beschreibungen nach auch sofort zu einer Linderung führt. Und ich musste bei dem, ich glaube Quentin hieß er, auch dann denken, weil das so schlagartig war und so einen enormen Effekt hat. So ich selber, deswegen habe ich solche Fälle merke ich mir immer und bringe sie auch gerne als Fallbeispiel. Aber da war eben auch die Anwendung nicht richtig. Deswegen vielleicht ist hier bei dem Tobi auch der Weg schon der richtige, aber vielleicht die Anwendung noch nicht ganz ideal. Also wäre mein Tipp auf jeden Fall mehr geben. Kürzer vor der Fütterung, eine Viertelstunde, vielleicht im Zweifel mit den Medikamenten, da will ich jetzt nicht reingrätschen, sonst den
Aber
Haus
es gibt ja eine Ulm, entschuldige, wenn ich unterbreche, es gibt ja anscheinend Lösung und Pulver, das ist ja.
Also ich hoffe, dass sie die selbst angerührte Lösung meinst, weil du kaufst eigentlich ein Pulver und das tust du selber anmischen mit warmem oder kaltem Wasser, da gehen auch die Meinungen auseinander, ob kalt besser ist oder warm. Ich würde sagen, es macht keinen großen Unterschied, auch ein paar Klümpchen schaden nicht, also rein aus der Erfahrung. Genau, und deswegen, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sie schon das Angemischte meint. Mhm. Ansonsten würde ich, wenn es jetzt wirklich ein Fertigpräparat ist, also es gibt da ja auch immer sehr fantasiereiche auch Hersteller oder Anbieter teilweise, die es alles noch einfacher machen wollen. Wenn es sowas wäre, dann würde ich ganz klassisch mir ein Pulver kaufen, das probieren.
Und selber anrühren.
Ja, also zurück zur Basis sozusagen, wirklich ganz stumpf und dann bewerten, wenn es nicht funktioniert. Naja, du brauchst ja was, was sicher ist. Ich weiß nicht, ob diese angerührte Lösung genau das macht, was ich will oder ob da noch, weiß ich nicht, irgendwas mit dann dabei sein
Eben,
muss.
Ich
damit
weiß auch nicht, ob in der Lösung dann wie hoch der Wirkstoff ist im Grunde.
Ja, ne? Ja, gut, Wirkstoff hast du in dem Sinne nicht, weil es halt einfach diese Schleimbildung ist und das dosierst du über die Menge von Wasser. Wenig Wasser hast du einen Glibber, den du hier, wie so ein Wackelpudding, je mehr wird es dann irgendwann flüssig. Genau. Also ja, das wäre mein heißer Tipp an der. Oh Gott, es ist immer noch so warm, aber der Ventilator hilft.
Ja, du, auch die Hündin von der Heidrun, jetzt kommt eine Hündin, die hat eine Erkrankung. Sie schreibt, meine Hündin scheint auch öfter Sodbrennen zu haben. Sie war im Februar bereits für 7 Tage in der Klinik wegen einer Gastroenteritis. Aha. Ich habe ihr Wettbiom dann ab März, also circa 3 Wochen später war das dann, zum Futter dazugegeben. Wie lange kann ich das dazufügen und was kann ich noch tun, um das Immunsystem zu stabilisieren? Sie hat meist 8 Wochen nach einer Läufigkeit Probleme.
Okay, gut. Also jetzt die Frage ist, sind die Läufigkeitsprobleme jetzt auf Sodbrennen bezogen? Da kann ich jetzt nur aus der Beobachtung sprechen, dass ja, das tatsächlich öfters mal vorkommt, dass Hündinnen, wenn die in den Zyklus kommen, so Probleme bekommen mit dem Magen oder auch manchmal einfach fressauffällig werden. Auch andersrum bei Rüden, wenn die Frau Bauer hat gerade auf sich gezeigt, deswegen musste ich lachen. Fressauffällig, ne? Auch bei Rüden kann das vorkommen, wenn dann läufige Hündinnen irgendwie unterwegs sind. Ich hatte ja mal so einen riesen Berner Sennenhund aus der Schweiz, den habe ich tatsächlich auch mal gesehen, der hat mich hier besucht in der Praxis. Der war so cool, der war so groß und der hatte so einen großen Kopf.
Der kam wirklich aus der Schweiz?
Ja, der kam wirklich aus. Also die waren in München zu Besuch und sind bei mir vorbeigekommen. Mit denen haben wir ewig rumgemacht und der hat nicht gefressen, dieser Kerl. Also der hatte kein Sodbrennen, er hat einfach nicht gefressen. Deswegen war der Kopf auch so ein bisschen überproportional zu dem schlanken Körper. Und der hat dann einen Hormonchip gekriegt und dann war es vorbei. Aha. Und ich auch gedacht, okay, ich nehme noch Hormone mit ins Portfolio als mögliche Ursachen für Tiere, die nicht fressen. Ist jetzt nicht ganz das Thema, aber Hormone können sowohl bei Hündinnen als auch bei Rüden durchaus mit eine Rolle spielen, wenn es auffällig ist, dass das immer in dem Zusammenhang ist. Wenn das in dem Zusammenhang ist, dann würde ich mich eher etwas entspannen, weil ich ja die Ursache sozusagen kenne oder vermute und dann eher in Richtung Managementmaßnahmen halt gehe, was sie ja auch schon gemacht hat. Das Wettbiom ist ja von uns das Produkt.
Wollte ich gerade fragen, das ist das Geeignete dafür?
Ja, also sie könnte auch Ulmenrinde nehmen, aber sie hat ja gesagt, es war eine Gastroenteritis, also eine Magen-Darm-Entzündung, woher auch immer die jetzt gekommen ist und sicherlich auch die Ursache dann war für die Symptome. Und da wäre das Wettbiom schon gut, weil das ist ja eine Fasermischung. Das heißt, du hast den Darm mit wollte jetzt sagen abgefrühstückt, mir fällt jetzt kein elegantes Wort ein, mit abgedeckt. Okay. So, mit abgedeckt und das kann man natürlich auch dauerhaft geben, ist kein Problem.
Jetzt hatten wir die Gastroenteritis, das soll man aber nicht mit der Gastritis verwechseln, das sind zwei Paar Schuhe, gell?
Ja, das eine ist, Gastritis ist nur Magen, Gastroenteritis ist Magen-Darm und nur Enteritis wäre nur Darm.
Okay,
genau.
So einfach.
Ja.
Der Labrador von unserer Hörerin Juna, der leidet da anscheinend drunter. Und zwar ging alles los mit einem Giardienbefall von ihren beiden Hunden.
Ah, okay.
Sie hat es zwar in den Griff bekommen, aber sie schreibt, am Ende der letzten Behandlung fingen beide Hunde immer wieder an, Galle zu kotzen. Schmatzen rochen sehr unangenehm aus dem Maul. Dann Schonkost, Magenschutz mit Ulmenrinde. Irgendwann bin ich dann auf das Magenwohl gekommen. Das brachte in meinen Augen bei den beiden den großen Durchbruch und zwar wieder alles okay. Die Kleine ist nun 22 Monate alt, hat seither immer wieder Probleme, vor allem nachts fängt sie an zu schmatzen, wird nervös, jammert und erbricht Galle. Die Gabe von Futter bringt eine kurze Besserung und unterbricht das Gallekotzen. Aber oft merkt man ihr dann den ganzen Tag an, dass irgendwas nicht normal ist. Sie ist nervös, kann sich nicht konzentrieren, schmatzt. Eigentlich klingt so ein bisschen wie dieser Irish Setter. Wir haben schon
ich frage mich gerade, ob sie einfach müde ist. Aber
wir haben schon viel durch. Ein anderes Futter, ein kleiner Nachtsnack, ein Snack zwischendurch. Bei ihren 22,5 Kilo, bei 55 Zentimeter muss ich ja nicht wirklich auf die Kalorien achten.
Man kann es auch abziehen vom Futter, aber ja, ist okay, gut.
Als es ganz schlimm war, da gab es Omeprazol. Ne? Das ist ja auch dieses.
Das hatte ich vorhin schon gesagt, das ist ein Magensäureblocker, der unter Umständen auch die Darmflora beeinflusst.
Aber nach dem Absetzen von diesem Omeprazol ging das Theater genau wieder weiter. Mit dem Magenwohl, hat sie ja schon anfangs geschrieben, gab es schon eine deutliche Verbesserung, aber bis sie irgendwann wieder Galle erbrochen hat. Also irgendwie wiederholt sich alles, gell?
Also das, vielleicht können wir da kurz einhaken, das Magenwohl vielleicht für die Zuhörer kennt nicht jeder, das ist eine Flockenmischung von uns mit Haferflocken, die ich ja gerne propagiere. Leinsamen und Flohsamenschalen. Das heißt, das ist auch etwas, was zum einen Energie und Kohlenhydrate liefert, aber auch eben so, ja, durch die Konsistenz halt auch einfach ganz gut ist, auch bei Magenproblemen oder was ich auch eingangs sagte, so diese Barfrationen, wo du einfach auch dann eine gute Kohlenhydratquelle mit drin hast. Genau. Was mir hier leider fehlt, aber das wissen wir nicht, wie die Giardien behandelt wurden, gell? Weil es gibt zwei Ansätze. Ja, und wir lernen ja immer dazu und wir wissen mittlerweile, dass bestimmte Antibiotika, die auch durchaus früher sehr häufig, mittlerweile Gott sei Dank immer weniger werdend, bei Giardien angewendet wurden. Und die machen die Darmflora platt. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die machen wirklich eine Dysbiose. Da gibt es auch zig Studien dazu. Wenn das jetzt da der Hintergrund ist, dann würde das schon zu der Beschreibung ganz gut passen. Gegebenenfalls auch, dass das bei dem kleineren Hund etwas auffälliger war oder blieb, weil die ja auch noch vielleicht in einem Entwicklungsprozess, wobei 22 Monate ist jetzt auch nicht mehr total jung, aber dass es da Unterschiede geben kann. Also das könnte da durchaus mit reinspielen. Und dann ist immer die Frage mit diesem nächtlichen Schmatzen, ist das wirklich, also sie hatte geschrieben, was hat sie gesagt, sie ist unruhig auch und so weiter, weil es ist immer so, also der Hund zeigt Symptome, also auch auf was achte ich als Besitzer und wie alarmiert bin ich, da kann ich jetzt auch wieder von mir erzählen, als meine Kinder klein waren oder wenn die krank waren und die haben irgendwas, dann schläfst du eigentlich nur in so einem Dämmerschlaf, weil du schon sofort irgendwie bei jedem Geräusch…
Wie so ein Wachhund.
Und das höre ich zumindest auch bei vielen Besitzern mit raus. Weil manchmal sind die ja, die schmatzen dann im Schlaf. Und dann sage ich, ja, wacht da auf, der Hund, schläft da oder schläft er weiter? Nö, er schläft weiter. Und dann sage ich, ja, wie schlimm, glauben Sie, ist das Problem, wenn er im Schlaf schmatzt? Weißt du, das ist einfach mal so überlegst. Ja, ich weiß nicht, was wir alles nachts machen, wenn wir schlafen. Aber… und dann ist natürlich wiederum auch das Thema, bringe ich meinem Hund vielleicht irgendwas bei? Dass der irgendwie, Hunde sind ja extrem futtermotiviert, waren das Labrador, ja, ne?
Snack, Nachtsnack, Zwischensnack. Ja,
so, man muss einfach mal kritisch auch sozusagen mal von außen auf, ich will jetzt nicht sagen, dass das hier eingetreten ist, aber ich kenne solche Geschichten, deswegen bringe ich es jetzt mal zum Thema, dass man sowas auch durchaus mal im Hinterkopf behalten muss, dass man nicht aus Versehen auch vielleicht den Tieren irgendwas beibringt. Ich hatte einen, das hat mir ein Kollege erzählt, ein Epileptiker, der Anfälle vorgetäuscht hat. Also der hat jetzt nicht so Statusanfälle gehabt, sondern so kleinere Anfälle, weil er dann immer Leckerlis gekriegt hat. So, also, und ich hatte eine, das war eine von mir, das war, französische Bulldogge war das, auch schon länger her, die hat den Besitzer, die Besitzerin angeschmatzt, weil sie dann Leckerlis gekriegt hat, den Besitzer nie. Also die hat das auch absichtlich. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie das rausgekriegt haben. Aber das war auch ein kleiner Trick,
tricky,
der sich dann so entwickelt hat über die Zeit. Also ja,
genau. Jetzt war die Juna, aber sie schreibt auch schon beim Tierarzt. Ja. Und dann hat sie Sucrabess bekommen. Das ist auch so ein Schutz.
Das ist auch so ein Schutz, genau.
Und dann hat sie was gekriegt gegen Übelkeit und was Krampflösendes. Und die Blutwerte, also unter anderem Pankreas und eine Ultraschall.
Genau, das würde man sich anschauen.
Waren unauffällig.
Ja.
Und es gab viele kleine Portionen, vor allem Hüttenkäse und Banane haben ihr richtig gut getan.
Ja, das ist auch eine gute Schonkost.
So, jetzt ist sie nach einer Woche wieder aktiv, aber der ekelhafte Geruch ist noch vorhanden. Verschwindet mit Hüttenkäse und Banane, aber für ein paar Stunden. Magenwohl gibt es momentan täglich. Kann ich noch was tun?
Abwarten.
Vor allem, ja, um es langfristig.
Bisschen Zeit geben. Also vielleicht ein Probiotikum noch versuchen oder Fasern. Käme jetzt auch tatsächlich auf die Vorgeschichte an, was da auch tatsächlich gegeben wurde. Man kann natürlich auch über den Dysbiose-Index tatsächlich die Darmflora sich mal anschauen, dass man da beim Tierarzt vielleicht eine Untersuchung einleitet. Konsequenz wäre aber wahrscheinlich auch, dass man erstmal Probiotika gibt oder irgendwann eine Kotransplantation tatsächlich. Aber sonst würde ich auch echt ein bisschen abwarten. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen die Geduld, ungeduldig sind. Also wenn ich jetzt auch mal überlege, Mai, wenn man selber mal wirklich mal krank war oder so, das ist ja, du bist ja nicht in 3 Tagen wieder auf der vollen Höhe. Und auch wenn du jetzt eine Gastritis hast und du hast wirklich eine entzündete Schleimhaut, Schleimhäute heilen zwar schneller als jetzt vielleicht so Haut, Außenhaut, sage ich jetzt mal, aber trotzdem braucht es auch ein bisschen Zeit zum Heilen. Also und alles, was sie jetzt geschrieben hat, was sie macht, sind, finde ich, super Maßnahmen. Also da hätte ich jetzt nicht viel zu ergänzen. Probiotikum würde ich vielleicht versuchen.
Was ist mit den Kartoffeln, die du eingangs mal gesagt hast?
Ja, ginge auch, aber ich sag mal, Hüttenkäse, Banane ist schon auch in Richtung Schonkost, Haferflocken, das kannst du alles so ein bisschen in einen Topf werfen. Natürlich könntest du auch mal Kartoffelbrei probieren, ob das noch einen Unterschied macht. Ja, why not? Aber ich meine, Magenwohl sind die Haferflocken, die finde ich eigentlich auch immer sehr schonend. Aber klar, man kann beides mal ausprobieren. Man steckt da nicht drin, ja, wenn es entweder oder und dann kann der Besitzer schauen, was besser geht.
Ja, vielleicht doch noch ein Probiotika.
Ja, vielleicht, genau.
Aber das Magenwohl, das scheint ja Mittel der Wahl, entschuldige?
Mir fällt noch gerade ein, wir haben keine Infos über die Grundfütterung, fällt mir gerade ein. Ich mache gerade die Ernährungsschublade auf. Das würde ich schon gerne wissen, weil wir reden jetzt über Kartoffeln und Co., weil wir wissen ja nicht, was die sonst kriegt. Kriegt sie Barf, kriegt sie Dose, kriegt sie Trockenfutter, kriegt sie gemischt? Also was ist da noch vielleicht zu finden? Und es wurden ja auch Snacks erwähnt. Auch da würde ich gerne wissen, welche Art von Snacks. Ist das ein Hundekeks? Ist das ein Kauartikel? Ein Kauartikel würde bei einer Gastritis das Ganze eher befeuern. Auch wenn was im Magen ist, weil es einfach hart ist. Also da fehlen auch tatsächlich noch ein paar Infos. Sodass die
Muss sich das Futter nochmal genau anschauen, ja.
Ja, und ich meine, Probiotikum ist eine gute Idee, geht grundsätzlich kannst es immer versuchen, aber ich bin ja ein Freund davon, die Basis, sage ich immer, zu sanieren, die ist wichtig, die muss gut sein. Und dann ist alles, was du on top gibst, sozusagen noch Verbesserung. Aber es bringt nichts bei einer schlechten, in Anführungszeichen, Grundfütterung, jetzt nicht im bewertenden Sinne, sondern für den Hund vielleicht mit dieser Problematik, dass er es nicht verträgt, ist das dann an der falschen Stelle sozusagen draufgegossen.
Hm. Ja? Ja, die kann sich ja gerne mal melden, die Juna.
Kann sie gerne machen, ja. Okay. Wäre auf jeden Fall unser Beuteschema, solche Fälle, genau.
Das Magenwohl, das scheint ja wohl Mittel der Wahl zu sein bei Sodbrennen, weil auch die Sandrina, die hat so einen interessanten Fall und gibt es ihrem Hund.
Ich sage ja, Haferflocken ist Revolution.
Ja. Ein bisschen lange Frage, wir können es ja ein bisschen unterteilen.
Ja.
Ich hoffe, meine Frage passt zum Thema und sprengt nicht den Rahmen.
Naja, okay. Wir unterteilen.
Schon vorgewarnt. Ja. Mein Hund, ein Field Trial Labrador, 8,5 Rüde. Rüde intakt, zeigte extreme Verhaltensauffälligkeiten. Plötzliche Schreckhaftigkeit im Haus, zum Beispiel bei Wind, offenem Fenster, draußen aber nicht. Mhm. Nächtliches Wandern, starke Unruhe, Hecheln, Schmatzen, Übelkeit, Stressgesicht und extreme Anhänglichkeit bis hin zum nicht alleine bleiben wollen. Okay. Er lag zeitweise auch lieber draußen als drinnen, auch nachts. Aha. Nach einer Futterumstellung. Er wurde über Jahre mit so einem speziellen Diätfutter gefüttert. Dann
trocken oder nass, weißt du das?
Trockenfutter. Dann 2 Wochen Schonkost, Hähnchenbrust plus verkochter Reis mit so Pellets. Alles verkocht.
Karottenpellets wahrscheinlich.
Und püriert. Und dann war das Verhalten besser. Zurzeit bekommt er 1250 Gramm Dosenfutter von einem regionalen Futtermittelhersteller, besonders magenschonend. Es ist Schonkost, fettarm, Zusammensetzung 25% Hühnerfleisch, 15% Hühnermagen, 13% Hühnerleber, 12% Hühnerherzen, 4% Reis, Fleischbrühe, Mineralstoffe und so weiter.
Ja, aber das ist jetzt, warte, ich muss dich direkt einhaken, weil das ist jetzt, also weil von wegen magenschonend, was ist jetzt daran die Schonkost? Das kann ich jetzt nicht.
Reis und Huhn.
Ja. 4% Reis. Ja, 4% Reis.
Ist wenig, ne?
Ja, ist vernachlässigbar. Also im Endeffekt ist das eine Fleisch in einer Reihendose. Also hätten wir jetzt unseren gebarften Hund von am Anfang, da sind jetzt keine Knochen drin, dann haben wir hier eine sehr protein- und wahrscheinlich auch fettreiches Futter, weil da ja keine Kohlenhydrate drin sind. Also die 4% Reis, das macht rechnerisch wenig aus. Ja. Also entweder du gibst dann noch was dazu, um das sozusagen zu verdünnen. Kartoffeln. Ansonsten wäre jetzt nur so eine Dose nicht als Schonkost zu bezeichnen.
Also Reis könntest du noch strecken damit.
Genau, also wenn du jetzt, also du kannst grundsätzlich natürlich so eine Dose verwenden, da spricht jetzt nichts dagegen. Auch ein etwaiger höherer Fettanteil würde durch eine Zugabe von Kohlenhydraten verdünnt werden. Ja, weil du, meine Schonkost ist ja immer irgendwie Fleisch und Reis oder Haferflocken. Und wenn du das nicht immer kochen willst, dann kannst du natürlich auch eine Dose nehmen. Das ist auf jeden Fall machbar, aber du solltest sie halt verdünnen. Und wenn jetzt auf der Dose Magen schon draufsteht, nur wegen dem Huhn, dann ist das jetzt einfach nicht mehr als ein Werbeslogan, der jetzt fachlich gesehen nicht, also ist jetzt auch kein geschützter Begriff. Und warum ist jetzt Huhn? Also auch da kann ich mal direkt sagen, Huhn ist jetzt nicht magenschonender als Rindfleisch oder so. Es geht eigentlich darum, dass es mageres Fleisch ist, eben nicht besonders fettarm.
Kann auch mageres Rindfleisch sein, ja.
Ja, genau. Kann auch Schweinefleisch sein, kann mageres Pferdefleisch sein, also mageres Fleisch, Punkt. Und Huhn ist zwar die Assoziation mit Schonkost, weil das machen wir ja immer, und aber deswegen jetzt das als magenschonend zu bezeichnen, ich weiß nicht.
Okay.
Könnte man ausrechnen, wie viel Fett da tatsächlich drin ist, aber dann müsste man die analytischen Bestandteile haben. Aber das brauchen wir jetzt nicht machen, ist wurscht.
Also was sie noch dazu gibt, ist, oh, da kommt's, da waren wir noch nicht.
Was?
Den Brei aus Reis.
Also sehr gut, ja super. Ja gut, dann alles richtig
gut,
gemacht.
Sehr gut.
Ja, sehr gut. Wäre jetzt noch die Frage, welchem Verhältnis, aber ich möchte jetzt hier nicht rumspießen.
Dann macht sie noch so Karottenpellets dazu und sie gibt ihm 4 Mahlzeiten und dazu gibt es dann immer einen Teelöffel mit hochwertigem Bio-Leinöl, weil sie auch hofft, dass er wieder ein bisschen zunimmt.
Okay.
Diese Futterumstellung läuft seit circa Mitte Juni, also seit einem Monat ungefähr, 2 Monaten. Ich habe bereits das Magenwohl und ein hochdosiertes Probiotikum bestellt und würde das gerne einschleichen.
Ja.
Es gab vorher den Verdacht auf Sodbrennen, Gastritis und oder Leaky. Was war Leaky nochmal?
Leaky Gut ist auch so eine Beschreibung für eine Darmerkrankung. Also da überspringen wir das einfach. Das, dann sind wir es bei einer Stunde
keine,
20.
Es gab auch keine Diagnose, okay. Steht hier. Also nur den Verdacht. Aha. Ultraschall, Blut war unauffällig, kein Durchfall, kein Erbrechend. Und noch ergänzend, er ist nicht der klassische Labrador, der alles ungefragt frisst. Okay. Selbst Grasfressen war nicht besonders auffällig. Immer mal ein paar Spitzen abgeknabbert, was ich hier jetzt aber auch nicht mehr lasse.
Ja.
Also Leckerlis, keine Kauartikel in Klammern, gab es schon auch, aber
jetzt
sonst
nicht mehr wahrscheinlich.
Genau, lasse ich alles weg. Jetzt aber die Frage, jetzt kommt's. Wie oft erlebt ihr solche extrem psychischen Symptome durch stille Magen-Darm-Schmerzen in der Praxis? Und warum reagieren Hunde gerade im Haus so stark darauf?
Gar nicht. Da stimmt was nicht. Das ist, also, der Hund hat, also von der Beschreibung her würde ich sagen, der Hund hat, entweder ist er irgendwie traumatisiert irgendwie, weil er diese Angst von dem Wind hat, ja, und im Haus, draußen nicht. Also es gibt ja auch, Hunde lernen ja auch durchaus ortsbezogen. Ich bin jetzt kein Verhaltensexperte, aber ich erinnere mich an einen Fall, wo eine Hündin von einer Patientenbesitzerin von mir nicht mehr fressen wollte. Und damals, genau, hat sich eine Kollegin auch dazu mal befragt, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einfach den Standort vom Futternapf geändert. Und dann hat sie wieder gefressen. Und dann ist der Besitzerin eingefallen, dass das, weißt du, da war so eine, wie heißen die, diese Inseln, so Kücheninseln, daneben war der Napf und dann war die Hündin am Fressen und dann ist was runtergefallen und es ist neben ihr eine Metallschüssel, hat so gescheppert und sie hat sich super erschrocken und das hat sich bei der so eingebläut. Und also die Beschreibung vom Verhalten ist ja absolut auffällig, wenn ich das so deutlich sagen darf. Und tatsächlich auch auffällig im Sinne von außen anders als innen. Also da sollte ein Verhaltens. Das ist, eigentlich ist das genau das, was ich am Anfang sagte. Ich würde jetzt, wenn ich nur das weiß, würde ich sagen, der Hund hat sicher, also ich sage nicht sicher, würde ich sagen, der Hund hat wahrscheinlich ein Verhaltensproblem. Und an der Stelle sollte man als erstes arbeiten. Ich würde mir natürlich trotzdem die Fütterung anschauen. Da fällt mir aber jetzt nichts Auffälliges ein. Und ob das jetzt besser wird durch die Fütterung, ist auch die Frage, ob es an der Fütterung liegt oder daran, dass vielleicht die Besitzerin was geändert hat und oder vielleicht ein besseres Gefühl hat mit dieser Fütterung. Also wir haben auch solche Effekte, teilweise in der Beratung. Manchmal dann sage ich, kann vielleicht mal jemand anderes den Hund füttern vorübergehend? Weil es gibt Besitzer, die sind so nervös oder ängstlich oder machen sich einfach so große Sorgen und es überträgt sich irgendwie auf das Tier, gerade wenn es so sehr feinfühlige Tiere sind. Ich glaube, sie hat ja auch gesagt,
extreme
der Hund,
Anhänglichkeit.
Genau, also da scheint ja eine super große Bindung zu sein. So. Und dann kann sich, ich erzähle jetzt nur, was ich so in meiner Praxis mache, kann sich das durchaus auch übertragen auf den Hund. Also auch sowas sollte man im Hinterkopf haben. Und dann kann es natürlich sein, ich ändere jetzt die Fütterung, bin der Meinung, das ist jetzt besser oder vielleicht habe ich auch ganz viel Geld ausgegeben oder irgendwelche Effekte, die uns, weißt schon, glauben lassen, ja, das haben wir jetzt alles richtig gemacht. Und dann bist du vielleicht innerlich entspannter. Und dann kann es auch sein, dass dann der Hund ein bisschen ruhiger wird. Also das sollte sich wirklich jemand anschauen, der sich damit auskennt, auch vielleicht wirklich die Situationen, wo reagiert der Hund wann, wo. Das ist für mich definitiv kein Fütterungsproblem. Stille Magen-Darm-Schmerzen, nein, sorry. Also es gibt keine, also wenn ich das jetzt einfach so.
Das ist viel so Interpretation dabei, bisschen, ne?
Ja, also oder Vermutung, weil stille Schmerzen beim Hund, also wenn wir jetzt von der Katze hätten, würde ich sagen, okay, die verzieht sich und da siehst du die Schmerzen nicht. Aber dass ein Hund so still vor sich hin leidet und dann diesen Weg sucht, das zu exprimieren, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Also da würde ich wirklich mal an der anderen Baustelle gucken. Fütterung so ist magenschonend von dem, was wir jetzt, ohne dass wir Mengen und Verhältnisse kennen, wissen. Das Leinöl würde ich nochmal kommentieren. Das würde ich tauschen, weil aus dem Grund, also Leinöl zum Zunehmen, weiß ich nicht, weil so viel gibt man eigentlich nicht davon. Und Leinöl kann per se auch relativ schnell ranzig werden, wenn man nicht aufpasst oder ist manchmal auch so ein bisschen bitterer. Kann also bei manchen Tieren auch tatsächlich nicht gut vertragen werden.
Was würde das Öl wäre besser?
Ja, kannst du ein Sonnenblumenöl nehmen, Distelöl nehmen. Wenn es nur ums Zunehmen geht, könntest du auch ein Olivenöl nehmen. Da sind jetzt keine relevanten Fettsäuren dabei. Genau, also das fällt mir darauf ein. Deswegen, also genau. Wir haben viele Fälle, wo die Psyche eine Rolle spielt, aber auch sehr vielfältig mit Interaktionen und so weiter. Aber dass das, ja, ich wiederhole mich, Fütterungsprobleme. Schau da lieber nochmal an anderer Stelle, Sandrina. Mhm. Genau.
Okay.
Das, glaube ich, wäre ein guter Tipp. Ja.
Jetzt kommen wir nochmal zum Füttern. Aber.
Ja.
Wie und was soll man füttern und wie lieber nicht? Das will nämlich die Schnufffluse wissen. Worauf achten die beim Namen Mineralpulver sind zur Ergänzung, wenn man selbst kocht?
Aha.
Besondere Formen. Was ist verträglich? Was ist eher nicht so geeignet, wenn der Hund zu Sodbrennen neigt?
Okay. Also okay, Mineralpulver.
Was hast du da im Sortiment nochmal?
Alles Mögliche.
Ah.
Ja. Also wir haben ja für selbstgekochte Rationen für die verschiedensten Geschmäcker und Bedürfnisse. Mhm. Wir haben was speziell für Barfrationen, was für Kochrationen, was schmackhafter ist, was für allergisch oder sensible, was hypoallergen ist. Und wir haben auch eins, ich denke, darauf geht's hinaus, wo eine andere Kalziumquelle drin ist. Also typischerweise verwendest du Calciumcarbonat als Calciumquelle in Mineralfuttermitteln. Mhm. Seit jeher, muss ich ganz klar betonen, denn diese Problematik mit dem Calciumcarbonat, auf das sie hier anspielt, das durchaus bei manchen Hunden zu Magenproblemen führen kann, ist etwas Neueres. Ja, und da ist auch wieder die Frage mit der Interpretation ja und nein. Und das ist schon ein größeres Thema. Wir hatten auch tatsächlich dann auch zwei Mineralfutter damals mit Calciumcitrat. Das ist also eine andere eine organische Calciumverbindung. Das Calciumcarbonat, muss man sagen, hat 40% Calcium, ist, oder 36 bis 40, hat absolut seine Daseinsberechtigung, weil es die höchste Konzentration hat. Also muss ich am wenigsten davon geben. Calciumcitrat hat 21%, die Hälfte ist aber verboten worden. Darfst du also nicht mehr verwenden in Futtermitteln. Futtermittelrechtliches, long story short, darf man nicht mehr. Und wir mussten dann auch tatsächlich unsere zwei Mineralfutter, hatten wir das eines des Organics, anpassen. Wir haben da jetzt Calciumgluconat drin, was leider nur 9% Calcium hat. Deswegen ist tatsächlich die Dosierung entsprechend höher geworden. Aber trotzdem sind die Kunden sozusagen, die darauf angewiesen sind, da stört
es nicht.
Okay,
und was ist verträglich und was ist nicht so gut geeignet?
Ja, man kann das nicht so schwarz-weiß sagen, weißt du, weil du kannst jetzt nicht sagen, ein Hund mit Sodbrennen darf kein Calciumcarbonat haben.
Das kann man nicht sagen.
Okay. Nee, kann man nicht sagen, weil das will ich auch hier überhaupt nicht, weil das meiner Meinung nach auch falsch ist. Und das ist so eine Sache, du kannst daraus eine Riesenproblematik und Thematik machen und ich glaube, die ist auch irgendwo entstanden, weil wie gesagt, diese ganzen Tiere gab es auch früher nicht. Also vielleicht haben wir auch einfach ein höheres Stressproblem bei den Tieren, dass die mehr diese Symptome zeigen und möglicherweise hilft das dann ein bisschen, aber spekuliere. Und eine Sache möchte ich auch noch kurz sagen, zum Calciumcarbonat, nein, Finger runter, ich muss das kurz zu Ende sagen, sonst vergesse ich es, weil, es gibt unterschiedliche Herkunftsarten auch vom Calciumcarbonat und das, was sozusagen auch aus Gestein gewonnen wird, das kann auch eine unterschiedliche Textur haben. Das kann grobkörnig sein, feinkörnig. Es fühlt sich aber so ein bisschen wirklich an wie Sand, haben wir bei uns auch gehabt. Wir haben das dann vor, weiß gar nicht mehr, ein, zwei Jahren gewechselt zu einer Calciumquelle, wo das sozusagen ausgefällt wird. Das heißt, es fühlt sich an wie Puderzucker. Und das kannst du sogar in Wasser lösen. Das heißt, ich habe so eine Hypothese.
Das meinst du mit Formen?
Ja, vielleicht. Also Ich habe eine persönliche Hypothese dazu, dass nicht alle dieser Hunde, die vermeintlich kein Calciumcarbonat vertragen, wirklich auf das Calciumcarbonat reagieren, sondern vielleicht auf die Textur von diesem Carbonat. Weil wir haben das hier alles auch mal so selber angefühlt und so. Weil wir hatten einen Fall tatsächlich, wo nämlich eine Besitzerin sagte, mein Hund verträgt nur dieses ausgefällte Calciumcarbonat, nenne ich jetzt mal. Ja, bei uns heißt es jetzt sensitiv, was eben so eine ganz weiche Textur hat und so. Ja, bin ich da so ein bisschen drauf gekommen oder habe jetzt meine Arbeitshypothese dahingehend aufgestellt? Deswegen würde ich jetzt ungern sagen wollen, entweder oder. Im Zweifel musst du es auch ausprobieren. Aber um das jetzt Ganze mit einem praktischen Ansatz zu versetzen, wenn jetzt ein Mineralfutter wirklich offensichtlich nicht gut vertragen wird, dann würde ich jetzt an der Stelle wechseln und eine andere Calciumquelle verwenden oder zumindest, wenn es Carbonat ist, eine andere Textur.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Zu den Nahrungsergänzungen gehören ja auch die Öle. Dazu will, süßer Name, Leben mit kleinem Hund wissen.
Ja.
Hilft Omega-3-Öl oder reizt es in dem Fall eher?
Kommt jetzt darauf an, wogegen es helfen soll. Omega-3-Öl hat entzündungshemmende Eigenschaften, würde also bei einer chronischen Entzündung helfen.
Ich denke, der hat Sodbrennen, der kleine Hund.
Dass das jetzt den Magen reizt, kommt auch wieder auf den Einzelfall drauf an. Kannst du jetzt nicht pauschalisieren. Mhm. Ja, und auch beim Omega-3 ist es ähnlich wie vorhin das Leinöl. Die werden einfach schneller ranzig. Ja, die sind einfach empfindlicher auf Licht und Sauerstoff. Deswegen kleine Flaschen. Gut lagern im Kühlschrank, im Dunkeln und so. Und wirklich nicht den 5-Liter-Kanister für den kleinen Hund. Das ist dann sicher irgendwann ranzig.
Okay.
Genau, das wäre dann eher schädlich.
Wir hatten ja schon mal angesprochen, dass Fleisch eben, ne, also auch für Sodbrennen zuständig ist sozusagen. Bei uns Menschen, das ist ja auch, sagt man, irgendwie Kaffee, Alkohol, so Weißwein, ne, scharfe Gewürze. Orkühn hat Eierschalenpulver unter Verdacht.
Ist auch wieder Calciumcarbonat.
Okay.
Ich habe vorhin gesagt Gestein. Es gibt Gestein als Quelle und es gibt auch das Hühnerei, also Eierschalen. Ist auch, ist aber auch ein Calciumcarbonat. Ja.
Okay. Ja, das ist eine große Schweizer Sennenhündin und die hat Sodbrennen.
Okay. Das haben die leider oft.
Schluckbeschwerden und so weiter, stark Schlecken nach dem Fressen, manchmal erbricht sie auf nüchternen Magen. Wir haben alles Mögliche probiert. Unverträglichkeit mit Bioscan, ausprobiert, Haferflocken, Leinsamen, Ulmenrinde, mehrere kleine Mahlzeiten, was anscheinend auch immer besser ist, gell? Mehrere kleine Mahlzeiten.
Kommt drauf an, kommt echt drauf an.
Okay. Ja. Wir haben ein großes Blutbild machen lassen, wo alle vorstellbaren Werte dabei waren, Nassfutter, Trockenfutter, Softfutter, dann haben wir auf Lachs, Monoprotein, kaltgepresstes umgestellt und so weiter. Jetzt bekommt sie so ein Ergänzungsfuttermittel, das ist so ein Mineralfuttermittel mit marinen Algen und einen Schuss Algenöl. Tja, und dann hat sie auch noch so einen Anti-Schlingnapf und es ist zwar alles besser, aber noch nicht wirklich weg. Ich habe gelesen, dass Eierschalenpulver auch Sodbrennen auslösen kann. Ist da was dran?
Das haben wir schon besprochen. Das ist das Thema mit dem Calciumcarbonat. Ja, wäre denkbar. Allerdings hier sind sehr viele Versuche auch gemacht worden. Also eigentlich einmal durch die Bandbreite. Diesen Scan, das sagt mir jetzt nichts. Also Allergietests, Allergietests durch Bluttests oder andere Tests sind nicht wahnsinnig valide, also das nur am Rande erwähnt. Aber nichtsdestotrotz, sie hat ja verschiedene Maßnahmen schon getroffen. Das kaltgepresste Futter kann in manchen Fällen tatsächlich sinnvoll sein, weil das anders zerfällt im Magen, weil es halt nicht diese Fettschicht hat. Heißt aber nicht pauschal, dass es besser ist. Hat jetzt auch nichts mit kaltgepresstem Öl zu tun, also im Sinne von Qualitätsmerkmalen oder so. Die Rasse, große Schweizer Sennenhunde, neigen leider dazu Magenprobleme zu haben. Also das kommt bei denen tatsächlich öfters vor. Und was mir jetzt an der Stelle einfällt, also ich denke, man kann hier auf jeden Fall mal ein anderes Calcium, eine andere Calciumquelle versuchen, weil sie ansonsten offensichtlich schon alles durch hat. Nichtsdestotrotz würde ich mir anschauen, es ist wieder dieses, war der Wille gut und auch der Weg oder nur der Wille und nicht der Weg? Also sind die ganzen Ansätze auch so gemacht worden, dass es hätte funktionieren müssen? Denn das Schöne auch an der Ernährung ist, es folgt wirklich gewissen Richtlinien, sage ich jetzt mal. Und wenn du jetzt eine Magenschonkost hast oder wirklich es nach alles ausprobiert hast, was die Ernährung hergibt und nichts hilft, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass es nichts mit der Ernährung zu tun hat.
Aber sie hat geschrieben, es hat schon geholfen, aber es ist noch nicht ganz weg.
Genau. Deswegen würde ich jetzt auch hier nicht sagen, dass es nichts mit der Ernährung zu tun hat, weil es offensichtlich klar geholfen hat. Und ich wäre in dem Fall auch genau dabei zu sagen, da würde ich jetzt das Kleine sozusagen, die Details mal testen zu ändern, ob vielleicht wirklich hier das Eierschalen, weil es gibt diese Hunde ja. Ne? Ich habe ja vorher nicht gesagt, es gibt die alle nicht und das ist alles Fantasie. Ich habe nur gesagt, es gab die früher nicht so viel wie heute. Gut, wir haben heute eine andere Zucht, die Tiere haben mehr Stress und so weiter. Also ne, vielleicht sind die auch, ist die Problematik, die Ursache eine andere und bei diesen Tieren hilft eine andere Calciumquelle, die jetzt nicht die Magensäure so anregt. Und vielleicht ist das tatsächlich hier auch der Fall. Gerade auch mit der Rasse und dem Hintergrund. Also wäre möglich, würde ich jetzt tatsächlich auch versuchen, eine andere Calciumquelle.
Okay, gibt's auch rassebedingte Sachen.
Ja.
Unser nächster Fall ist nämlich auch interessant. Der Hund von der Franzi, bei dem ging es schon als Welpe los. Da hat die Galle erbrochen schon. Sie schreibt, ich habe eine 2 Jahre alte Mali-Hündin, meinst du, so Mali-Neu, gell?
Ja. Ja. Haben wir auch eine in der Praxis.
Bei der ich schon seit ihrer Geburt das Gefühl hatte, dass sie Probleme mit Sodbrennen oder Übersäuerung des Magens hat.
Mhm. Wieder Gefühl, ne?
Ja. Wie, woher kommt das? Als Welpe hat sie sehr häufig, vor allem morgens, nur Magensäure und Galle erbrochen. Mhm. Also wirklich nur Flüssigkeit, ohne Futterreste. Mhm. Aus diesem Grund füttere ich sie auch weiterhin zweimal täglich und achte zusätzlich darauf, dass ihr Magen über den Tag nicht komplett leer ist. Leckerli, Möhre, Kauartikel, sollte man das überhaupt machen? Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass ihr der Magen Probleme bereitet und ihr unwohl ist. Ja. Das Gefühl, gell?
Ja.
Außerdem frisst sie gelegentlich Gras, wobei Parasiten bereits ausgeschlossen wurden.
Klammer auf, es gibt auch Hunde, die einfach gerne Gras fressen, weil sie drauf stehen und nichts haben, Klammer zu.
Ich habe schon von Ulmenrunde...
Ulmenrinde?
Ich habe schon von Ulmenrinde als Unterstützung gehört, hatten wir ja genau.
Ja.
Gibt es noch andere Hausmittel, also natürlicher Art, oder Zusätze, die man dem Futter beimengen kann, um den Magen zu beruhigen oder einer übermäßigen Magensäureproduktion entgegenzuwirken? Würde mich besonders interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, wenn ein Hund langfristig zu Sodbrennen oder Übersäuerung neigt. Was kann man denn im Alltag machen?
Ja, da wäre jetzt tatsächlich die Futterzusammensetzung das, was ich mir hier als erstes anschauen würde. Also das Verhältnis, also wie hoch ist der Eiweißanteil, wie hoch ist der Fettanteil, wie hoch ist der Kohlenhydratanteil. Gibt es Bestandteile, die Magenentleerung fördern oder eher verlangsamen, solche Geschichten. Also hier würde ich mir tatsächlich die Basis anschauen wollen. Ansonsten ist Ulmenrinde für mich absolutes Mittel der Wahl, was man dann auch, wenn die Basis passt, sozusagen situativ oder vorübergehend, wie auch immer, kurmäßig einsetzen könnte. Ansonsten, was man noch probieren kann, sind Flohsamen. Beziehungsweise Flohsamenschalen eingeweichte, die ja auch so dick. Das ist halt, das macht halt mehr so ein Bart, sage ich jetzt mal, nicht so diesen Glibber. Es gibt auch Patienten, die bei denen Heilerde funktioniert, kommen wir jetzt nicht so wahnsinnig oft in Verlegenheit, das zu empfehlen. Das war tatsächlich früher, bevor es die Ulmenrinde gab. Also als ich anfing in der Tierernährung, gab es keine Ulmenrinde, da war Heilerde noch so das Versuchskaninchen, sage ich jetzt mal. Bei manchen funktioniert es. Zellulose kann man auch mal probieren. Haferschleim natürlich, Leinsamenschleim. Und dann gibt es auch noch so Sachen, also wie Moor oder sowas, da oder Torf teilweise, gibt es so Produkte mit, da haben wir aber wenig, also so weit kommen wir meistens nicht, sage ich mal, aber das würde noch in, wenn ich jetzt mich durchprobiere, weil nichts funktioniert, dann würde ich auch da mal sagen, probiert man es halt, aber es ist eher die Frage, was die Ursache ist, genau.
Ich würde ganz gerne nochmal wissen, so die Top 5 bei dir im Shop, was du jetzt bei Sodbrennen empfiehlst?
Gut, also Ulmenrinde, dann haben wir Magenwohl kann man probieren, dann haben wir das Vetbiom, die Fasermischung, Top 5.
Was ist mit
machen wir Top 3.
Novo Mineral?
Welches?
Enteral.
Ach so, das ist ein B12 und Folsäure-Produkt, das hat jetzt eigentlich nichts mit Sodbrennen zu tun. Genau. Das also machen wir Top 3.
Okay.
Ach so, aber wir haben das Organics als Mineralfuttermittel für selbstgekochte Rationen, wo Calciumgluconat drin ist und kein Carbonat. Und ansonsten haben wir, wenn es jetzt ein reine Calciumquelle sein soll, eben dieses Sensitiv, dieses weiche, puderförmige Calciumcarbonat. Was auf jeden Fall mechanisch nicht irgendwie reizt oder so, weil das kannst du auflösen.
Ja. Okay. Ja, als Abschlussfrage, da hätten wir noch was von der Steffi. Und zwar geht es da auch um die Ulmenrinde. Ihr Hund hat seit letztem Jahr ein Cushing-Syndrom.
Das ist eine Überfunktion der Nebenniere. Also der produziert zu viel Cortisol.
Und da bekommt er Vetoryl morgens und abends.
Okay, das hemmt das, genau. Okay. Wichtiges Medikament in dem Falle, ja.
Dann hatte er vor 2 Monaten eine Magen- und Darmentzündung. Die haben sie mit Schonkost in den Griff bekommen. Probiotika wurde behandelt, wurde geguckt wegen Futtermittelunverträglichkeit, da hat der Känguru gekriegt.
Okay, das ist aber auch echt irgendwie Känguru. Jeder Hund und gleich eine Futtermittelallergie angedichtet.
Der Tierarzt meinte, da müssen wir jetzt durch.
Ja, okay, gut.
Ich würde ihm einfach gerne unterstützen, was geben und da ist mir wieder die Ulmenrinde im Gedächtnis geblieben.
Okay.
Meine Frage, in welchem Abstand muss ich zu den Medikamenten das geben und wie soll ich es ihm geben? Weil er frisst es ja nicht so einfach. Soll ich es in Joghurt tun? Oder das ist ja bei einer Eliminationsdiät keine gute Idee, oder?
Ja, also die Problematik des Eingebens mit der Ulmenrinde. Also wir wissen jetzt nicht genau, was ist das für eine Eliminationsdiät, trocken, nass, selbstgekocht, Dose, wie auch immer, aber
Känguru wissen wir.
Ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall schon mal Fleisch als Bestandteil. Die Frage wäre, ob du daraus wenn es jetzt frisches Fleisch wäre, eine Brühe, die, also die Fleischbrühe hernehmen kannst und damit die Ulmenrinde vermischt, dass das eine gewisse Schmackhaftigkeit hat. Oder wenn du jetzt Nassfutter hast oder so, dass du das pürierst und daraus ganz stark verdünnt eine Lösung machst und es damit gibst. Oder auch, wenn der Hund Kohlenhydrate kriegt, also da haben wir jetzt wieder einen Haferschleim von mir, weiß jetzt nicht, was da, oder vielleicht sind es Kartoffeln. Du hast ja nicht nur eine Fleischquelle, die vergessen, Leute vergessen immer die Kohlenhydratquelle bei der Eliminationsdiät. Auch damit könnte man es geben. Manche Hunde fressen das gerne. Und ansonsten, wenn es alles nichts hilft, einfach mit der Spritze eingeben. Also ohne Nadel natürlich, aber einfach ins Maul, Seitentasche eingeben. Natürlich mit Flüssigkeit. Es ist ja eh auch ein Schleim. Und mit den Medikamenten, Vetoryl ist jetzt auch, so wie ein Antiepileptikum, das ist schon wichtig, auch bei der Erkrankung. Da würde ich vielleicht wirklich sagen, eine Stunde Zeitabstand. Also das ist auch das, was wir bei Epileptiker machen oder zwei, wenn das wirklich quasi entscheidend ist, dass da auch ein Spiegel aufrechterhalten wird. Genau, ansonsten würde ich das jetzt nicht für alle Medikamente so pauschal sagen, aber in dem Falle wäre das, glaube ich, eine sinnvolle Sache, dass man eine Stunde, wenn es geht, das Problem ist manchmal, dass du es nicht umsetzen kannst, ja, oder dass du einfach nicht den ganzen Tag zu Hause bist, um dann deinem Hund die Tablette zu geben und dann die Ulmenrinde und dann das Fressen und dann geht das Ganze von vorne wieder los. Also auch da muss man so ein bisschen auch das eigene Leben mit berücksichtigen und einfach schauen, wie man es organisiert bekommt, genau. Und im Zweifel guckst du halt auch dann letztlich bei den Epileptikern, siehst du ja, ob die Anfallskontrolle gut oder schlecht ist, ne, also wie gesagt, ist nicht immer bei jedem erforderlich, aber bei manchmal dann das Zünglein an der Waage.
Naja, genau. Zusammenfassend würde ich sagen, ne, die Ursache, die ist wichtig, die zu erkennen. Ne?
Ja, wirklich genau gucken, ist es drin, lassen sich die Beschwerden beseitigen, teilweise vollständig, woher kommt es, ist es verhaltensbedingt, ist es stressbedingt, das haben wir jetzt gar nicht so arg angesprochen. Stress ist eigentlich wirklich runtergekommen.
Doch, hast du. Nee, ja. Nee, hast du.
Aber vielleicht zum Abschluss nochmal zu sagen, dass Stress wirklich eine riesige Rolle spielt.
Du hast gesagt, an zweiter Stelle gleich, ja.
Aber wir hatten keine Frage in dem Kontext. Genau. Und ja, also ansonsten.
Ist ja auch wichtig, weil wirklich unbehandelt so ein Sodbrennen, das kann in ganz schweren Fällen, kann das schon zu Narben führen, glaube ich. Und zu Geschwüren auch.
Ja gut, also wenn du wirklich eine dauerhafte jetzt eine Entzündung hättest in der Schleimhaut der Speiseröhre. Gut, das wird zum Schluss wirklich die Hitze. Kannst du nicht mehr gescheit denken, das ist verrückt, das geht wirklich nicht. Dann kannst du natürlich auch irgendwann eine Narbenbildung haben. Ne? Also aber ich will, genau, also bitte die Ursache strukturiert aufarbeiten, Fütterung nicht vergessen und jemanden fragen, der das auch wirklich gut beurteilen kann.
Mhm. Ja. Wie geht's bei uns weiter, Julia?
Ich würde sagen, machen wir doch mal das Thema Hunger.
Hunger?
Ja. Du guckst. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme. Nein, machen wir doch mal irgendwie, warum wollen Hunde und Katzen ständig fressen?
Die Milka zum Beispiel.
Wir haben ja, die Milka auch, genau. Nein, aber wir haben ja auch über Gefühl und Eindruck geredet. Ne? Also hat der Hund wirklich immer Hunger? Und warum, wieso, weshalb? Also ich könnte mir vorstellen, dass da gute Fragen
warum
zu kommen.
Warum bettelt er nach dem Fressen zum Beispiel immer
obwohl
noch?
Obwohl er gerade gefressen hat, genau. Oder haben die Katzen wirklich Hunger, weil sie ständig zum Napf laufen?
Wie erkennt man echten Hunger überhaupt?
Welche Futtermittel sättigen vielleicht, welche nicht? Ah ja, da haben, ja genau, Portionsgröße kann eine Rolle spielen, Fütterungshäufigkeit, Ballaststoffe.
Ja. Schreibt uns eure Fragen, ne?
Schreibt uns eure Fragen wie immer gerne an die info@nafcheck.de oder über unsere Accounts bei Facebook und Instagram. Dann sage ich vielen Dank für eure tollen Fragen, dass ihr dabei wart und auch an dich. Ciao, Servus und rein in die Kühle.
Uff. Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.